Hallo und herzlich willkommen zum Nerdy Bunch Podcast. Ich bin Marcel und heute geht es tatsächlich mal wieder um den Nerdy Talk. Und passend zum Nerdy Talk habe ich natürlich auch zu einem relativ spannenden Thema, wie ich finde, einen Gast, der so ein bisschen mehr Ahnung hat als ich, sage ich mal. Und zwar den Kevin. Kevin ist von Eastside Tattoo in Magdeburg und wird euch jetzt hier Rede und Antwort zu den verschiedensten Themen der Tattoo-Szene stellen. Deswegen, hallöchen Kevin, schön, dass du da bist.
Moin, ich freue mich auch.
Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, freut mich, dass es geklappt hat. Wann hast du denn mit dem Tätowieren angefangen, beziehungsweise wie lange machst du das jetzt mittlerweile schon?
Also richtig tätowieren seit Januar 17 und vorher habe ich natürlich noch gelernt. Das ist halt, also die Lehrzeit kann man jetzt nicht sagen, das dauert 3,5 Jahre und dann hat man IHK-Abschluss. So ist es halt in der Tattoo-Szene tatsächlich nicht. An sich, sich einen Gewerbeschein zu holen und sich Tätowierer zu nennen, ist denkbar einfach, leider Gottes. Es am Ende zu werden, ist der schwierigere Weg. Ich bin durch dummen Zufall dazu gekommen. Ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich das machen möchte, von den Leuten aus dem Studio, wo ich jetzt arbeite, und habe mich dann quasi mit denen zusammengesetzt. Wir haben uns erstmal vereinbart, dass ich erstmal ein Praktikum mache, erstmal reinschnupper, wir uns erstmal beschnuppern, ob das überhaupt passt. Das hat dann tatsächlich ganz gut gepasst. Dann haben wir uns ausgemacht, dass sie mich quasi ausbilden. Das heißt aber nicht, dass man mich von Tag 1 an, sag ich mal, hingesetzt hat mit einer Tattoo-Maschine und ich konnte da lostackern. So war es natürlich nicht. Man schaut natürlich erstmal, derjenige sollte natürlich schon irgendwie zeichnen können. Das wäre vom Vorteil. Den Vorteil hatte ich. Allerdings natürlich nicht in jederlei Hinsicht. Das heißt, wir haben an manchen Ecken auch noch so Basics gefehlt, wo ich mich tatsächlich nie mit beschäftigt habe. Also wenn ich jetzt ein Porträt gezeichnet habe, dann habe ich mich nicht dafür interessiert, wie ich einen Würfel male. Ja, auch so simpel es klingt, aber da hatte ich tatsächlich meine Probleme mit. Und sowas hast du dann erstmal aufgearbeitet. Natürlich auch, um zu sehen, wie viel Willen hat denn derjenige überhaupt, um sowas machen zu wollen. Ja, du musst natürlich, tätowieren ist eine Berg- und Talfahrt, glaube ich, so ein bisschen auch an Emotionen. Und da muss man auch ein bisschen gefestigt sein, um das auch hinzukriegen. Und ich saß dann halt tatsächlich fast jeden Tag ein halbes Jahr lang 12, 13 Stunden am Laden, habe gemalt, habe gemacht, getan, geguckt, was die anderen machen, bevor ich denn überhaupt halbwegs loslegen durfte. Dann kam mir über den Tag X, wo ich zumindest erstmal Kunsthaut tätowieren durfte. Das habe ich dann auch Wochen, Monate lang gemacht. Und dann, ja, ich glaube, so nach einem Dreivierteljahr oder so kam dann der, also dann wurde irgendwann gesagt, so, jetzt passt das, wir fragen mal hier, ist ein Stammkunde von uns, der hat, glaube ich, schon überall Tattoos gehabt, also noch eine kleine Stelle frei irgendwo am Bein. Und der sagt, ach komm, mach Schriftzug, irgendwas Einfaches, feuerfrei, das, ja, so ging es halt los, ne? Aber das war sehr spannend, das erste Tattoo war sehr, sehr spannend.
Was rätst du denn eigentlich vorweg jedem, der mit dem Gedanken spielt, sich ein Tattoo stechen zu lassen? Also bevor er überhaupt auf den Draht kommt, in den Laden zu kommen und irgendwie über seine Ideen zu sprechen, worüber sollte er denn definitiv zuvor nachdenken, bevor er tatsächlich an den anderen Schritt denkt?
Naja gut, heutzutage ist es halt tatsächlich ziemlich einfach, weil man ja das Internet gut nutzen kann, also jeder, der sich Gedanken über ein Tattoo macht, hat ja zumindest schon mal den Gedanken, hey, ich hätte vielleicht Lust auf ein Tattoo. Das heißt, der erste Schritt wäre vielleicht, wenn man jetzt erstmal so in der Umgebung gucken will, im Netz zu schauen, was gibt es überhaupt für Tattoo-Studios, auf den Internetseiten zu schauen, Instagram, was auch immer. Was machen die für Arbeiten? Was möchte ich überhaupt haben? Ja, wenn ich schon im Vorfeld weiß, ich möchte gern ein Porträt von meinen Großeltern haben, dann sollte ich mir natürlich, zumindest wenn es realistisch werden soll, einen Tätowierer raussuchen, der auch Black and Grey Realistic tätowiert, dann kann ich natürlich mir so 2, 3 rauspicken, wo ich sage, hier, die Studios sehen ganz gut aus, die Arbeiten gefallen mir, kann das vergleichen, dann würde ich halt in den Laden gehen, mich mal beraten lassen, gucken, wie so das Gefühl ist, wie man sich da wohlfühlt und dann danach entscheiden. Wichtig ist es halt, sich immer die Arbeiten des Tätowierers anzugucken, ob das überhaupt, ja, seiner Arbeit entspricht. Also es macht jetzt keinen Sinn, mit einem Porträtwunsch zu einem Comic-Tätowierer zu gehen. Er wird wahrscheinlich sagen, klar, mache ich dir, aber halt in einer Karikaturvariante und bunt und knietschig. Wenn er das will, klar, gerne, ist cool. Aber wenn halt jemand genau eine Kopie des Fotos haben möchte, was vielleicht noch vorhanden ist, dann sollte man sich vorher schon damit beschäftigen, wo man überhaupt hingeht. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
Gibt's ja relativ viele, beziehungsweise das habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal erlebt, dass Leute mit Vorstellungen zu jemandem gehen, der natürlich das sehr, sehr gerne macht, aber eben einen komplett anderen Stil hat. Und natürlich kann es sein, dass der da irgendwie total den Plan hat oder sehr vielseitig unterwegs ist, aber letztendlich greift dann wahrscheinlich doch so ein bisschen das Sprichwort frei nach dem Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Deswegen darf man da vermutlich nicht enttäuscht sein, wenn man dann irgendwie mit einem anderen Ergebnis rauskommt als vielleicht gewünscht.
Ja, deswegen muss man halt vorher tatsächlich gucken, wo man hingeht. Es wird natürlich auch viele Leute geben, die sagen, klar, mache ich, kriege ich hin, die halt sich das Geld eintüten. Die Leute hast du natürlich auch. Das muss man halt im Vorfeld abchecken und da muss man halt tatsächlich auch auf sein Auge vertrauen und auch auf einen gesunden Menschenverstand und tatsächlich sich die Bilder anschauen. Also klar, wir haben halt auch Kunden, die sich Sachen haben tätowieren lassen, die zu uns kommen und sagen, hey, können wir da noch irgendwie was machen? Ist doch nicht so cool geworden. Meistens ist es halt das Problem, wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, ist es halt im Brunnen gefallen, ne? Und dann helfen immer nur drastische Maßnahmen und das heißt nicht Cover-up, weil das funktioniert tatsächlich auch nicht wirklich oft, sondern heißt es halt lasern und davor haben halt die meisten noch Schiss oder das wollen sie halt nicht machen. Aber dann müssen sie halt auch mit dem Krempel leben, den sie sich dann haben tätowieren lassen, ja. Deswegen muss man halt wirklich gucken. Es gibt Leute, die sind vielseitig, die stechen auch verschiedene Sachen. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe halt auch mehrere Sachen, die ich mache. Ja, es muss halt immer passen. Das ist schwer einzuschätzen. Also manchmal ist es halt auch so, dass man bei einem Tätowierer ist, der jetzt vorwiegend Comic-Sachen zum Beispiel tätowiert oder Traditional-Sachen. Man lässt sich vielleicht so 2-3-4 Mal von dem tätowieren, kommt natürlich dadurch auch öfter ins Gespräch und sagt, hey, ich würde mir vielleicht gerne noch ein Porträt machen lassen. Hättest du darauf auch Bock? Das kann man ja dann absprechen. Das ist halt immer schwierig, wenn man gerade neu irgendwo ist, das einzuschätzen. Wenn man vielleicht schon öfter bei dem Tätowierer war, kann man das ja immer noch mal erfragen. Vielleicht sagt auch, hey, vielleicht ist er ehrlich und sagt, mache ich nicht so oft, hätte ich aber Bock drauf. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen abwandeln. Ich würde dir vielleicht sogar vorher noch eine Skizze machen. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Dann kann man das ja immer noch so abwiegen. Aber man sollte schon tatsächlich vorher gucken, was für ein Stil derjenige überhaupt anbietet. Das ist, denke ich, immer am Anfang, wenn man noch keinen Plan hat, das Wichtigste.
Wie läuft denn so ein erstes Treffen mit dem Kunden ab? Wie kann man sich das denn vorstellen? Was sind so, wie soll ich sagen, so die Anlaufpunkte oder was hast du da bis jetzt am meisten erlebt? Und was ist so das Gängigste? Vielleicht erzählst du einfach mal so ganz grob, wie sowas abläuft.
Also in der Regel kommen die Leute erstmal zu uns ins Tattoo-Geschäft. Die meisten haben auch schon eine Idee im Kopf, was sie gern hätten. Viele haben auch auf ihrem Handy Bilder dabei oder haben sich irgendwas ausgedruckt. Dann setzt man sich mit dem Kunden zusammen, führt halt ein vernünftiges Beratungsgespräch. Das ist halt ziemlich wichtig. Wird vielleicht auch oft nicht mehr so in der Form gemacht. Aber ja, das sollte eigentlich immer schon Fokus sein. Das ist wichtig, weil bei vielen Sachen, die Leute sich vorstellen, funktioniert es halt einfach nicht so. Zum Beispiel sind es oft halt Körperstellen, die so als erstes Tattoo gewählt werden, die man vielleicht nicht gleich einem Anfänger empfehlen sollte, wie Hand, Hals, ja, hinterm Ohr, was auch immer. Das sollte im Zuge des Beratungsgespräches auf jeden Fall geklärt werden. Die Größe des Tattoos, viele wollen mittlerweile auch ziemlich kleine, feine Tattoos. Da muss man halt immer über die Haltbarkeit und ja, die Haltbarkeit sprechen und wie lange und an welchen Stellen es halt überhaupt funktioniert und hält. Das wissen halt viele im Vorfeld nicht. Viele sind auch dankbar dafür, denn über die Tipps, es gibt natürlich immer beratungsresistente Leute, leider, aber die meisten lassen sich tatsächlich immer gut auf eine Beratung ein und ja, dann klärt man das ab, was man macht, wohin man es macht, ja, und dann spricht man auch kurz über den Preis und dann kann man einen Termin machen.
Klingt ja doch irgendwie, ich sag mal, relativ easy, also da braucht man dann definitiv keine Angst vor seinem ersten Tattoo-Gespräch haben. Nun zu einer Frage, worüber wir zuvor schon gesprochen haben, die mich jetzt aus anderer Quelle erreicht hat. Und zwar, warum ist weiße Farbe als solches bei Tattoo-Künstlern so ein bisschen verpönt oder so ein bisschen in der Kritik?
Naja, in der Kritik würde ich jetzt nicht sagen, weiße Farbe ist immer ein bisschen schwierig, wie man sie benutzt. Viele Realistic-Tätowierer, jetzt gerade Black and Grey, nutzen die für Highlights. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache, weil du das Bild nochmal ein bisschen lebendiger damit machen kannst. Gibt natürlich aber auch viele Leute auch im Comic-Bereich oder so Farbrealismus-Bereich, wo auch große Flächen weiß gemacht werden. Kann man machen, das ist aber wirklich, das hängt am Ende auch immer viel vom Kunden ab. Also wenn ich jetzt einen Kunden habe mit schneeweißer Haut, der sich quasi privat auch selbst immer im Keller einsperrt, dann mag das funktionieren und auch lange halten. Habe ich aber den sonnengebräunten Solariumgänger, der schon angebräunte Haut hat, dann wird es mit dem Weiß sowieso erstmal nicht so strahlend aussehen. Und die Gefahr ist halt immer, dass gerade bei großen Flächen die Farbe mit der Zeit vergilbt, gerade wenn man sich halt viel in der Sonne aufhält. Und dann hast du halt schnell kein Weiß mehr, dann hast du halt so eine Vergilbung und das sieht dann halt oft nicht so toll aus. Das ist immer schwierig einzuschätzen, wie man es macht. Wie gesagt, so als Highlight ist es top. Oder mal eine kleine Linie noch damit zu betonen oder sowas. Für große Flächen, das muss halt jeder für sich selbst wissen. Wichtig ist, dass der Tätowierer weiß, dass es nicht nur um das frische Bild für Instagram geht, sondern dass das Tattoo halt am besten die nächsten 20, 30 Jahre auch noch gut aussehen sollte. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste. Aber ich glaube, jeder gute Tätowierer weiß, mit dieser Farbe gut umzugehen.
Ich meine, letztendlich seid ihr als Tattoo-Künstler ja eh nur die ausführende, also ohne das schlecht machen zu wollen, die ausführende Kraft. Letztendlich, natürlich könnt ihr beraten, aber wenn jemand halt so komplett, ich sag mal, resistent ist und sagt, nee, ich bin jetzt irgendwie total sonnengebräunt und gehe irgendwie zweimal die Woche ins Solarium und ich will jetzt einen komplett weißen Schneemann auf der Haut, dann kannst du halt sagen, ja, natürlich ist halt Käse und aber ja, wenn er das unbedingt will, kannst halt leider auch nicht viel machen. Ne? Ich glaube, darüber hatten wir ja vorhin schon ganz grob gesprochen, in puncto Unendlichkeitszeichen beispielsweise. Ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Man muss halt immer nur schauen, wie man das am besten handelt.
Naja, also das kommt immer tatsächlich drauf an, wenn es jetzt halt wirklich nicht möglich ist oder wenn ich halt weiß, dass das am Ende ein Ergebnis wird, womit ich selbst nicht zufrieden bin, dann muss man halt auch im Zweifelsfall sagen, okay, dann kommen wir halt einfach nicht zusammen, weil das Ergebnis am Ende nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle und eigentlich auch nicht, was du dir vorstellst, egal ob du es jetzt tatsächlich willst oder nicht. Also wenn jetzt tatsächlich jetzt mit dem Beispiel sonnengebräunt, also richtig durchgebräunter sagt, ich will einen weißen Schneemann, dann muss man halt einfach sagen, nee, funktioniert nicht, fällt aus, mach ich nicht, weil ich setze am Ende meinen Namen drunter und das muss man dann halt tatsächlich entscheiden. Also wir wollen alle damit unser Geld natürlich auch verdienen, aber man muss deswegen halt auch nicht alles immer absegnen und tatsächlich alles machen. Ja, das ist halt, das sollte so sein.
Ich meine, ich sehe ja gerade, du hast Tattoos, deswegen kann ich mir die Frage eigentlich sparen fast. Aber wie viele hast du denn?
Bei meinem Stil, also bei den Sachen, die ich habe, sind oft Sleeve-Sachen, deswegen kann man das jetzt nicht benennen. Ich habe 30 Tattoos. Ich kann sagen, was ich noch frei habe. Ich glaube, das geht schneller. Also frei habe ich noch Bauch, Seite und mein Hintern, dann wird es schon langsam eng. Der Rest ist tatsächlich voll. Ja gut, und die prägnanten Stellen wie Hände, Hals, Gesicht, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das irgendwann mal kommt oder nicht. Hände bin ich wahrscheinlich wirklich davon ab, mir die irgendwann tätowieren zu lassen. Hals noch nicht so ganz, allerdings fehlt mir da die Tattoo-Idee. Ist halt auch bunt gespickt von den Sachen, die ich habe. Das ist halt das Ding, was ich auch tatsächlich meinen Kunden immer sage, der Geschmack entwickelt sich weiter. Das ist halt auch das, was viele junge Leute immer unterschätzen. Lassen sich irgendwas tätowieren und ein halbes Jahr später gefällt es ihnen nicht mehr. Bei mir ist es halt so, die Sachen, die ich mir habe tätowieren lassen, klar, die sind jetzt auch ein bisschen schon in die Jahre gekommen. Das waren vielleicht auch die ersten Sachen nicht bei dem besten Tätowierer, der zur Verfügung stand. Aber damals wusste ich es halt tatsächlich auch nicht besser. Aber ich habe damals angefangen mit Japan, Sleeve, was auch immer. Ich fand diese japanischen Tätowierungen cool und dachte, ja, alles voll mit Japan-Kram. Da war der erste Arm voll. Dann hast du so dir Black and Grey Sachen angesehen, irgendwelche Tiermotive. Ach, findest du auch cool. Na, dann machst du es so. Eine Hälfte bunt, eine Hälfte schwarz-grau. Ist der linke Arm mit Tieren voll geflickert worden. Und dann war es aber so, naja, was machst du denn jetzt? Naja, Asia ist auch also immer noch ganz cool, aber hättest du auch nochmal Bock auf was Neo-Traditional-mäßiges. Dann kam auf dem Oberschenkel ein Wolf Neo-Traditional, dann kam New School mit dazu, also so ein Comic-Stil quasi, dann kamen Porträts dazu und also bei mir ist es halt bunt gespickt, weil sich halt auch mein Geschmack über die Jahre tatsächlich verändert hat, ich viele Tattoo-Stile auch gut finde, ich bereue auch nicht das, was ich damals gemacht habe, weil es gehört doch einfach mit dazu, ja, so ein, gerade wenn man jetzt tätowiert ist, erzählt der Körper ja auch irgendwo eine Geschichte anhand der Tattoos Aber das ist halt das, was man sich immer bewusst sein muss. Der Geschmack kann sich tatsächlich ändern. Viele, es gibt vielleicht so Leute, die lassen sich von einem Tätowierer einmal komplett innerhalb von ein, zwei Jahren komplett zukleistern. In einem Stil kann man machen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, die werden es vielleicht nicht bereuen, aber dass man sich trotzdem ab und zu denkt, Mensch, jetzt habe ich da was gesehen, das finde ich eigentlich auch richtig cool, aber ich habe schon keinen Platz mehr, weil ich alles zum Beispiel mit Maori oder mit Polynesisch oder mit geometrischen Sachen mir voll gemeißelt habe. Schade. Kann natürlich auch passieren.
Hast du denn eins deiner Tattoos selbst gestochen oder spielst du mit dem Gedanken, vielleicht eins deiner Tattoos selbst zu stechen?
Nee, tatsächlich nicht. Also das würde jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel Sinn machen. Also erstmal habe ich keinen Platz mehr, wo ich überhaupt so richtig rankomme selbst. Und wenn, dann hätte es sich wahrscheinlich nur gelohnt am Anfang, wo ich angefangen habe mit Tätowieren, um halt zuerst an mir selbst rumzufrickeln. Allerdings war da schon damals der Platz mehr oder weniger ein bisschen begrenzt. Und mein Chef hat mir quasi auch davon abgeraten, das einfach zu machen. Warum auch immer. Er sagt, mach's lieber nicht, glaub mir, vertrau mir einfach. In den Stellen, die du noch frei hast, wird es halt auch für dich selbst schwierig, was zu machen. Das Einzige, was ich immer mal noch so im Kopf hatte, ich habe am rechten Wade oder Schienbein, habe ich noch so eine Sache, da könnte man jetzt nochmal so ein, zwei Sachen ein bisschen farblich nachstechen. Das könnte ich natürlich selber machen, aber ob ich das jemals machen werde, bezweifle ich. Außer vielleicht tatsächlich, es kommen irgendwann mal Tattoo-Farben raus, wo ich sage, okay, ich hole mir jetzt einen neuen Hersteller, der jetzt vielleicht gerade neu auf dem Markt ist, teste das aus und bevor ich es am Kunden teste, probiere ich diese Basic-Farben da an der Stelle zum Beispiel erstmal bei mir selbst aus. Das wäre jetzt so die einzige Variante, wo ich sagen würde, da würde ich es wahrscheinlich dann selbst machen tatsächlich.
Nun sagtest du ja, du bist jetzt seit roundabout 2017 dabei, plus minus. Hättest du dir denn, ich sag mal, irgendwie vorstellen können, dass du sagst so, yo, jetzt bin ich Tätowierer oder hast du irgendwie, ich sag mal so als in deiner Jugend so diesen Klischeewunsch gehabt, sage ich mal, was so jeder junge Mann, jeder Junge oder wie auch immer in seiner Kindheit werden wollte, so frei nach dem Motto, ja, wenn ich erwachsen bin, werde ich Rennfahrer, Feuerwehrmann, Pokémon-Trainer oder Mondfahrer oder da ist der Fuchs.
Also Pokémon-Trainer wäre ich gerne geworden, aber das gibt es halt tatsächlich leider gar nicht. Nee, Spaß beiseite. Ja, also ich habe als Kind oder auch als junger Erwachsener öfter mal drüber nachgedacht, tatsächlich vor allem auch, nachdem man denn das erste Mal selbst tätowiert wurde, ob das nicht was für einen wäre. Allerdings habe ich mich selber zeichnerisch nie so als so gut empfunden, um mich selbst zu trauen, jetzt irgendwo zu bewerben. Deswegen war es halt irgendwie das Glück, dass ich tatsächlich mehr oder weniger gefragt wurde oder dahin gedrängt wurde, mich doch mal bitte zu bewerben. Das war halt wirklich Glück und dummer Zufall. Ja, ansonsten hätte ich es mich wahrscheinlich nie getraut. Ich habe halt normal einen Beruf gelernt. Ich habe halt Elektroniker gelernt, tatsächlich mal vor etlichen Jahren und habe das auch lange gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich auch weitergemacht, wenn das jetzt so nicht gekommen wäre, aber ich bin am Ende tatsächlich sehr dankbar, dass das jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich einen Job mache, wo ich, ja, das ist halt, es ist halt nicht unbedingt wie ein Job. Also ich denke mir nie, oh, morgen musst du um 7 aufstehen, verdammt, sondern ich denke mir auch nie, oh, heute auf Arbeit kein Bock, das hatte ich noch nie. Seitdem ich das mache, hatte ich das noch nie, dass ich auf die Uhr geguckt habe und mir gedacht habe, oh, hoffentlich, jetzt kommt gleich noch ein Kunde, dann ist hoffentlich bald Feierabend. Hatte ich seitdem noch nie. Und ich weiß, wie es früher in meinem alten Job war, da habe ich mit all meinen Kollegen gefühlt, jede Stunde auf die Uhr geguckt und mir gedacht, oh Gott, die Zeit geht heute echt nicht rum. Verdammt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist halt ziemlich cool, tatsächlich.
Jetzt haben wir tatsächlich schon mehr oder minder so ein bisschen deinen Stil kennengelernt. Wir wissen so ein bisschen was über deine Anfänge. Aber was hat dich denn inspiriert eigentlich dazu, den Stil zu stechen, den du stichst? Also hast du dann irgendwie gesagt, nachdem du die Anfrage bekommen hast, ob du nicht Bock hast, Tattoo-Künstler zu werden, hast du dann gesagt, so, ja, irgendwie finde ich Comic gerade geil und ich steche jetzt Comic? Oder kommt das alles aus beispielsweise aus irgendeiner Leidenschaft, dass du sagst, so, hier, ich habe irgendwie das früher schon gerne gemacht oder ich habe früher irgendwie gerne Anime gezeichnet und deswegen mache ich das jetzt, weil ich das halt am besten kann. Wie entwickelt sich denn sowas?
Schwierig. Also als Kind habe ich angefangen mit Zeichnen. Und da habe ich halt tatsächlich vorwiegend aus meinen Dragon Ball Mangas gezeichnet. Also das war so der Anfang, wo ich wirklich angefangen habe mit Zeichnen. So alles was so Dragon Ball war, war ich ja damals großer Fan. Und das waren auch so meine Anfänge. Wieso ich gezeichnet habe, ab und zu hatte ich auch nicht so gute Noten in der Schule oder habe irgendwas gemacht, was meiner Mutter gegen den Strich ging, und dann wurden mir alle Sachen weggenommen, die ich irgendwie cool fand, wie Fernsehen, Playstation und so und Computer, und dann blieb nur noch Zettel, Stift, Papier, Kram und so, und dann kam das halt so, aber irgendwann hat es halt Spaß gemacht und dann hast du tatsächlich lieber gemacht, als vor der Playsee zu hängen als Kind. Irgendwann habe ich dann das pausiert, weil ich auch nicht mehr so die Zeit und die Muße dazu hatte, und dann habe ich irgendwann mit 17, 18 wieder angefangen zu zeichnen, aber dann tatsächlich nicht in dieser Manga-Richtung, sondern eher realistisch. Ich weiß noch nicht, wie das gekommen ist. Ich habe einfach Bock gehabt, so Porträts, Tierporträts, Menschenporträts zu zeichnen. Deswegen bin ich halt auch als eher so in diese Realismus-Richtung da reingerutscht. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass so die Sachen, die ich früher gemacht habe, mir mehr Spaß gemacht haben. Also ich hatte dann immer mal so Kunden, die wollten dann Powerpuff Girls haben, die wollten... Keine Ahnung, dann kam mal mein erster Kunde, der wollte denn Ace, Sabo und Ruffy haben als Kinder, als Tattoo. Und da ist mir das dann wieder so in den Sinn gekommen, hey, das ist ja eigentlich das, was schon immer deine Leidenschaft war, was du schon immer cool fandest, wo du einen Plan von hast. Warum spezialisierst du dich nicht darauf? Kam mir vielleicht am Anfang auch nicht so in den Sinn, weil ich sowas nicht so oft gesehen habe. Ich glaube, das ist auch eher rar gesät gewesen. Dieser Stil oder was heißt die, diese Richtung, diese Manga-Anime-Richtung oder Comic nicht, aber Manga und Anime auf jeden Fall. Comic-Stile gibt es viele, aber ich würde auch eher sagen, dass ich tatsächlich noch mehr auf diesen Anime-Manga-Trip bin, weil ich einfach denke, dass wenn Leute da zu mir kommen und ich halt auch recht versiert in diesem Thema bin, dass das auch immer ein bisschen cooler ist von der Ideenfindung. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich hätte gern Son Goku, wie er gegen Vegeta kämpft, dann kann ich halt sagen, hey, weißt du noch damals, Dragon Ball Z oder Dragon Ball Super, die und die Stelle, können wir vielleicht gucken, ob wir da irgendwie was rausnehmen, oder die und die Saiyajin-Stufe. Natürlich kann auch jeder andere gute Tätowierer das tätowieren, aber da gehst du halt hin und sagst, ich hätte gern Son Goku, und sagt, ah, ich schon mal gehört, okay, ist das der mit den Schwarzen oder der mit den Blonden? Und dann denkst du dir halt schon so, wenn du da einen Plan von hast, gut, naja, viel mehr wird da jetzt nicht kommen, das ist halt vielleicht von der Qualität her nicht schlechter, aber einfach dieses ganze Drumherum fehlt. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Drumherum auch beim Tätowieren mit dazugehört. Es gibt auch viele Tätowierer, die sich Kopfhörer aufsetzen und nicht wirklich viel mit ihren Kunden reden, weil sie einen Fokus brauchen. Ist auch in Ordnung. Ich habe auch meine Momente, wo dann stillschweigend ist, aber tatsächlich bin ich dann so, dass ich auch mit meinen Kunden rede, weil es mich halt schon interessiert, wer das ist, was der mag, was der macht, weil ich das auch so, ist halt so ein persönliches Ding. Ich meine, wenn wir da 7-8 Stunden aufeinander hocken, ich ihm wehtue, denn ja, wäre es schon cool zu wissen, wer er ist, dass er ein bisschen was über mich weiß. Und ja, das ist halt gerade in dem Thema und mit dem Stil, wenn du da jemanden hast, der auch Plan von hat, dann kannst du dich da halt auch stundenlang drüber unterhalten. Das ist immer sehr witzig. Meine Kollegen gucken uns dann immer ein bisschen komisch an, weil sie denken, was reden die da für ein Kauderwelsch? Aber naja, so ist das halt, ja.
Ich finde es halt unglaublich cool, dass Anime und Manga halt mittlerweile selbst in der Tattoo-Szene natürlich Anklang gefunden hat. Das nimmt so ein bisschen, wie soll ich sagen, es nimmt so ein bisschen dieses Klischee, weil viele sagen ja dann immer so, ja, Anime, Manga, das ist nur eine Phase, mach dir keine Sorgen, das vergeht wieder. Nein, es ist keine Phase. Entweder magst du es oder du magst es nicht, dazwischen gibt es nichts. Und wie bringt man das halt besser zum Ausdruck als mit einem Tattoo? So, und ich meine, wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, mittlerweile, weiß ich nicht, gibt es halt Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin mit Pokémon groß geworden, also will ich halt, keine Ahnung, irgendwie meinen Arm komplett zugehackt haben mit meinem Lieblings-Pokémon, und dann erstreckt sich halt Smetbo auf deinem Oberarm oder Shiggy daneben oder weiß der Fuchs. Und das, was du gerade sagtest bezüglich das miteinander kommunizieren, gerade in einer Tattoo-Session, ich glaube, das gehört dazu. Also ich könnte mir vorstellen, ich bin natürlich ein sehr redegewandter Mensch, wenn ich irgendwie 8 Stunden da bei jemandem auf dem Stuhl liege und der hackt mir da irgendwie gerade, keine Ahnung, Super Mario ins Knie und hat aber überhaupt von der Materie gar keinen Plan und sitzt da nur stillschweigend und ich kann mich mit ihm darüber nicht unterhalten oder mich darüber lustig machen, was Super Mario eigentlich manchmal für eine Pappnase ist, dass er sich jedes Mal Peach klauen lässt. Ich glaube, das fände ich schon ziemlich uncool. Also irgendwie gehört es halt dazu. Und ich meine, letztendlich, wenn man sich darüber austauschen kann, wieso nicht nutzen?
Es gibt halt auch Tätowierer, die sagen, wir sind hier nicht beim Friseur.
Ja, wir müssen hier nicht rumquatschen. Ja, schwierig. Das ist ja auch manchmal so ein psychologisches Ding. Wenn ich halt merke, meinem Kunden geht es gerade nicht mehr so gut, dann quatsche ich den halt einfach noch ein bisschen voll, um ihn ein bisschen vom Schmerz abzulenken, um nochmal so die letzte halbe Stunde ein bisschen zu überbrücken. Und meistens funktioniert das auch. Klar, die Leute checken das und wissen halt, dass ich die gerade voll quatsche, um die abzulenken. Aber es hilft halt. Ich merke das auch selbst, wenn ich mich tätowieren lasse. Ich habe letztes Jahr meinen Rücken machen lassen. Tätowierer, wo ich war, ist auch immer ein bisschen schweigsam, leider. Hat sich aber schon gebessert. Und ich habe halt selber gemerkt, wenn wir uns dann mal so eine Stunde unterhalten haben, dass die halt auch wie so, die ist halt verflogen, die Zeit. Ne? Und dann hast du dir gedacht, in der letzten Stunde war ich echt entspannt, tat ja auch nicht so weh. Aber wenn das halt weg ist, fokussierst du dich natürlich automatisch immer ein bisschen mehr auf den Schmerz. Klar, der eine ist weniger empfindlich, der andere mehr. Aber das hilft manchmal schon. Und ja, so ein bisschen Sympathie sollte da natürlich auch sein. Du hast natürlich auch Kunden, die wollen es auch nicht. Ne? Mit denen machst du dann kurz ein bisschen Smalltalk, merkst du vielleicht, okay, wollen jetzt nicht, passt doch nicht, wie auch immer. Dann lässt du es halt, beschränkst es halt auf Nötigste, aber dass man zumindest so grob mal weiß, wer er ist, was er macht, das interessiert mich halt immer, was die Leute arbeiten, wo sie herkommen. Ob sie Haustiere haben, finde ich immer ganz interessant, das frage ich immer. Manchmal hat man auch Leute, da denkt man es gar nicht, ne? Was die auf einmal für Hobbys haben oder für was sie sich interessieren. Da findet man noch manchmal Themen, wo man dann Gemeinsamkeiten hat, und ich finde das halt immer interessant. Und ich denke, dass das auch immer ganz positiv ist. Und wenn die Leute aus der Tattoo-Session gehen, sagen sie nicht nur, oh, ich habe ein cooles Tattoo bekommen, sondern Mensch, das war auch coole Gespräche, coole Atmosphäre, hat mich da gut aufgehoben gefühlt. Das gehört ja mit dazu. Ja, das ist ja nicht nur, ich komme da rein und lass mir jetzt 5 Stunden wehtun und dann gehe ich wieder. So sollte es eigentlich tatsächlich nicht sein, finde ich persönlich. Also das ist mein eigenes Ding. Da wird sicherlich auch andere geben, die auch sagen, naja, wenn du die ganze Zeit redest, bist du ja nicht konzentriert genug, aber ja, weiß nicht, das ist bei jedem halt vielleicht auch anders.
Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also ich als, ich sag mal so, als Kunde würde es mir halt wünschen, dass da so ein bisschen Interaktion ist, als wenn, also anstatt, dass halt so komplett Totenstille im Raum ist, weil erstens, wie du sagtest, die Zeit kommt halt einem unendlich vor und irgendwie macht es halt die Stimmung so ein bisschen kaputt. Also so, wie soll ich sagen, es ist halt nicht wie bei einem Barkeeper, wo du sagst so, ja, entweder holst du dich bei dem aus oder du sitzt da halt und sagst halt gar nichts. So, und ich denke, gut, der Vergleich hinkt ein bisschen, muss ich gestehen, aber vielleicht weiß man ungefähr, was ich meine. Deswegen, also ich glaube, da kann sich definitiv jeder, der das ein bisschen anders denkt als du, beziehungsweise das ein bisschen anders macht, eine Scheibe von abschneiden, weil irgendwie muss man den Kunden das auch so angenehm wie möglich gestalten.
Es kommt auch manchmal auf die Körperstelle natürlich an, ne? Also ich kann jetzt nicht auf jeder Körperstelle mit meinem Kunden drauf rumquatschen, weil wenn ich jetzt Seite tätowiere, einen filigranen Schriftzug zum Beispiel, und der Kunde fängt an zu lachen, naja, dann ist nicht mehr filigran, dann ist es halt verkackt. Also es gibt natürlich auch Stellen und Tattoos, wo man halt sagt, hey, sorry, heute müssen wir leider ein bisschen ruhig sein, müssen wir ein bisschen stille halten, das wäre gut. Wenn ich zum Beispiel eine Wade tätowiere und der Kunde ist mit dem Kopf am anderen Ende, müsste ich halt durch einen halben Saal brüllen, da ist es halt auch immer schwierig. Aber wenn man dann mal so eine Pause macht, zumindest mal diese 5 Minuten, dann nutzen. Es geht halt nicht immer, aber wenn halt die Möglichkeit besteht, kann man es ruhig machen, finde ich. Aber wie gesagt, das macht halt jeder anders. Auch die besten Tätowierer der Welt setzen sich einfach Kopfhörer auf und tätowieren halt einfach, weil sie da halt voll im Fokus sein wollen. Ich kann das auch verstehen. Ich finde es halt wichtig, aber das kann ja jeder machen, wie er möchte, solange er klarkommt.
Du sprachst ja vorhin so ein bisschen über Dragon Ball und natürlich auch über deine Anfänge. Deswegen vermute ich jetzt tatsächlich einfach mal, dass du Animes magst. Wie bist du denn in die Welt der Animes gekommen? Ich meine, jeder hat so seine Story. Der eine sagt so, ja, hier irgendwie, ne, früher irgendwie mit meiner Schwester Sailor Moon geguckt und dann so ein bisschen gegoogelt und hier und da und dann herausgefunden, ach, das sind ja Animes. Der andere sagt so, ja, bei mir fing das irgendwie mit Naruto an, wo ich das dann bewusst wahrgenommen habe. Wie war das denn bei dir?
Na gut, jeder, der so alt ist wie ich, wird sich noch daran erinnern, wie es ist, wenn man von der Schule nach Hause gekommen ist, ein RTL 2 angemacht hat. Ab 13 Uhr liefen halt Pokémon, Detektiv Conan, Shin-Chan, die komplette Bandbreite halt durch. Und ich habe halt als Kind tatsächlich immer sowas geschaut, schon immer. Und als dann Dragon Ball Z das erste Mal rauskam bei, ich glaube auch, es war RTL 2 von 19 bis 20 Uhr, war ich halt immer gespannt und saß immer 19 bis 20 Uhr vorm Fernsehen, habe Dragon Ball Z geguckt. Also das waren so die Anfänge, wo das dann halt auch, sage ich mal, mehr wurde, denn Klar, Pokémon ist, glaube ich, so das allererste. Das hat man vielleicht noch nicht so als Anime wahrgenommen. Pokémon waren halt Pokémon und es gab coole Sammelkarten und man hat die Sammelkarten gesammelt, wie ein Geisteskranker. So richtig Anime war es dann tatsächlich mit Dragon Ball, One Piece, Naruto. Als Kind Favorite war dann auf jeden Fall Dragon Ball, wo man dann dazu gekommen ist, wo man sich noch die ersten Mangas sich geholt hat, denn sich damit mal beschäftigt hat. Hey, man muss ja von links nach rechts lesen, ja, aber von rechts nach links. Da ging das dann so los. Wobei ich jetzt mittlerweile Dragon Ball nicht mehr so als meinen ultimativen Favorite sehe, aber auf jeden Fall als einen guten Start damals.
Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Natürlich auch mit Pokémon, klar. Und dann halt auch so mit den Klassikern nach der Schule, sage ich mal. Ne? Irgendwie Ranma 1/2, was natürlich damals wirklich schon komplett over the top war, wenn man irgendwie, wenn die Eltern einem erlaubt haben, als 10-Jähriger Ranma zu schauen. Oder natürlich hier Shin-Chan und so. Also ich glaube, da hat jeder so seine individuelle Geschichte. Wobei letztendlich kommen die da irgendwie alle so ein bisschen zusammen. Ich meine, Pokito kennt jeder und ich glaube, das war so der Anfang von jedem. Was ist denn dein aktueller Lieblingsanime? Etwas eher tendenziell aktuelleres, so aus den letzten Season? Oder bist du da so bei den Big Five hängen geblieben?
Also ich würde sagen, All-Time-Favorite, gerade jetzt zu der Zeit, ist One Piece schon immer gewesen. Und One Piece ist halt in meinen Augen das größte Meisterwerk, was geschaffen wurde oder noch geschaffen wird. Aktuell sind wir ja, glaube ich, bei Manga-Kapitel 999. Der Tausendste hat jetzt den Spoiler bekommen. Habe ich mir schon angeschaut. Das ist natürlich super cool. Und ich habe Gott sei Dank auch so im Freundeskreis so ein, zwei Leute, die da genauso hinterher sind. Und man kann halt gerade über diesen Manga stundenlang philosophieren und diskutieren. Habe ich auch oft mit Kunden, die da auch so in der Materie sind. Das ist halt immer ziemlich cool. Bei One Piece hat ja auch jeder andere Theorien und andere Ansichten, das ist halt ziemlich geil. Aber auch neue Sachen finde ich ziemlich cool. Also ich finde My Hero Academia aktuell ziemlich geil. Attack on Titan ist jetzt gerade die vierte Staffel draußen, ist auch richtig gut. Jujutsu Kaisen ist jetzt gerade rausgekommen, Demon Slayer, das sind so die neueren, die ich halt auch ziemlich feiere. Ich habe bei den Sachen die Mangas da, tatsächlich aber bis jetzt immer nur die Animes gesehen. Die Mangas muss ich mal irgendwann reinlesen, wenn ich mal Zeit habe. Ja, das sind so die Favoriten. Aber der All-Time-Favorite wird wahrscheinlich immer One Piece bleiben.
Bei mir ist es tatsächlich komplett anders. Ich gehöre so ein bisschen zur Naruto-Fraktion. Weil bei One Piece, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich irgendwann mal den Überblick verloren. Also wenn man das halt nicht komplett verfolgt, man ist da so schnell raus. Also wirklich so schnell. Und früher war es bei mir tatsächlich so, ich fand Naruto immer so ein bisschen komisch. Das war irgendwie nie so meins, ich konnte damit nie so was anfangen. Ich fand die Storyline damals so ein bisschen komisch. Irgendwann habe ich mich damit näher auseinandergesetzt, einfach weil ich den einen oder anderen Charakter sehr, sehr gefeiert habe. Da muss ich sagen, ich finde Itachi nach wie vor sehr, sehr cool. Und irgendwann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt. Ne? Irgendwann ist man auch froh, wenn das zu Ende ist. Ich gehöre auch zur Fraktion, die sagt so, ja, hier die irgendwie 5000 Filler-Folgen, die kann man sich halt schenken, solange die halt nicht storyrelevant sind. Aber ja, sonst natürlich ein großartiger Anime und ich bin nach wie vor froh, dass er jetzt ein Ende gefunden hat. Wie er geendet ist, finde ich auch sehr gut. Und ja gut, dass es jetzt mit Boruto weitergeht, darüber lässt sich streiten, ist okay, hat eine Daseinsberechtigung definitiv. Aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht beschwören, dass es halt ähnlich im Hype wird wie Naruto. Wenn du in einer Anime-Welt leben könntest, welche wäre das und warum?
Wenn ich einer, also egal in welcher Welt, bin ich einer von den Hauptcharakteren oder von den Protagonisten, ist es eigentlich immer ganz cool, weil ich immer irgendwas Besonderes sein kann. Wenn ich jetzt aber vorstelle, dass ich bloß irgendein Mensch bin, zum Beispiel in einer Dragon Ball-Welt und permanent mir alles um die Ohren fliegt, dann hätte ich wahrscheinlich Bock in keiner Welt, egal wo, zu leben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einer mit sein könnte von den, nicht unbedingt von den Hauptcharakteren, aber wenn man schon ein paar besondere Skills hat, dann wäre es wahrscheinlich auch tatsächlich One Piece, weil man braucht ja auch keine Teufelsfrucht, um stark zu sein. Das ist halt, ne, ich sag bloß Shanks, zumindest was man aktuell weiß, oder Garb. Ja, da reicht auch ein bisschen Haki. Was heißt ein bisschen Haki, aber ja, also wenn, wäre es wahrscheinlich diese Welt, aber halt nicht als normaler Mensch, weil dann ist man, glaube ich, in jeder Anime-Welt am Arsch.
Wobei man ja tatsächlich sagen muss, dass Dragon Ball und One Piece es natürlich ziemlich gut vorgelebt haben, dass man eben auch als Mensch was erreichen kann, wenn ich da an Krillin denke. Gut, unabhängig davon, wie oft er jetzt über den Jordan gegangen ist, ne? Aber ich meine, letztendlich hat er halt schon einiges gewuppt und hat natürlich auch einiges drauf. Oder Muten Roshi, also Chapeau und Respekt an den alten Herrn, ne? Wie stehst du denn zu Tattoo-Trends? Also siehst du das tatsächlich eher individuell oder sagst du, ey, ganz ehrlich, wenn eben jetzt auf einmal hier irgendwie 5 Leute gleichzeitig vor der Tür stehen und die wollen alle, keine Ahnung, jemanden von der Gummibärenbande haben irgendwie oder den gleichen aus der Gummibärenbande, dann machst du das halt oder sagst du so, ah, nee, also eigentlich steche ich alles nur einmal und dann reicht das auch?
Der Trend geht halt tatsächlich dahin, dass es halt Mainstream wird, also gerade was die Motivwahl angeht. Du hast es halt oft, dass du Kunden hast, die halt, klar, die wollen super simple Sachen, ein Herz, keine Ahnung, man kann auch nicht das Rad immer neu erfinden, ein Herz ist ein Herz, das kann man zwar immer ein bisschen anders formen, anderen Schwung haben, aber am Ende ist halt ein Herz und ein Ähnlichkeitszeichen ist ein Ähnlichkeitszeichen. Man kann jetzt sich hinstellen und sagen, so ein Scheiß würde ich niemals tätowieren, okay. Man kann sich aber auch hinstellen und sagen, ich versuche den zumindest, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen in Stil zu bringen. Da sind tatsächlich die meisten auch offen. Ja, wenn die jetzt sagen, hier ein Ähnlichkeitszeichen hätte ich gerne, und du sagst, okay, du bist, also man muss natürlich auch im Vorfeld sagen, hey, du bist jetzt die 5000ste, die es von mir kriegt. Denkt dran, wenn ihr euch alle mal am Strand im Urlaub trefft, könnt ihr eine Gang aufmachen und ihr habt alle das gleiche Tattoo gefühlt. Ne? Das muss einem bewusst sein, das sollte man den Leuten auch sagen. Manchen Leuten ist es tatsächlich nicht so bewusst, die sagen, ach so, echt? Man muss das halt immer unterscheiden, ob es halt einfach nur ist, weil die Leute es schön finden oder ob die Leute vielleicht sogar noch einen Hintergrund drin sehen. Also manche interpretieren ja in den Herz ihre Welt rein. Dann kann man vielleicht auch sagen, okay, darüber nach was Persönlicheres zu machen. Vielleicht können wir ja mit irgendwelchen Erlebnissen, die du hattest oder irgendwelchen Sachen arbeiten und sagen, vielleicht können wir daraus auch ein cooles Bild oder irgendwas machen. Es muss ja nicht immer ein riesen Gemälde werden, aber vielleicht können wir da irgendwas finden, was persönlicher ist, was so keiner hat. Aber wenn es halt wirklich so ist, dass der eine so ein Ähnlichkeitszeichen will, der nächste ist halt auch, dann schaust du halt vielleicht, dass du es zum Beispiel ein bisschen in den skizzierten Stil machst, dass es halt mit ein paar Sketchlinien noch verzierst oder keine Ahnung, dass man es halt ein bisschen versucht zumindest abzuwandeln. Das Problem ist aber, dass halt viele Leute oft den gleichen Krempel wollen und du halt auch manchmal das Ding hast, dass du sagst, hey, kann ich das noch ein bisschen abwandeln? Die Leute sagen, klar, mach ruhig dein Ding, dann zeigst du die Skizze und dann sagen sie, ah nee, ich hätte schon doch schon so gern, wie es auf dem Bild ist. Das hast du natürlich auch, dann denkst du dir, hurra, danke. Das ist halt immer schwierig. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, am Ende willst du natürlich damit auch dein Geld verdienen und du machst es dann halt auch und dann ist es halt so. Ja. Die Hauptsache, also wichtig ist, Platzierung muss dann halt stimmen, das soll passen, die, natürlich das soll sauber gestochen sein, das ist dann halt wichtig. Und wenn sie halt die kleine Rose haben wollen zum 100. Mal, ja, dann guckt man halt, dass man das immer ein bisschen anders zeichnet, aber irgendwann ist natürlich auch, ja, bei einem Tattoo, was nur 5 cm groß ist, das Spektrum begrenzt. So, ja, gehört einfach mittlerweile mit dazu. Wer das nicht möchte, okay, der macht dann halt nur seine Custom-Tattoos. Kann man natürlich machen, ob man denn davon hauptberuflich immer leben kann, wenn man jetzt nicht gerade 100.000 Follower hat bei Instagram und sich gut promoten kann, ist dann natürlich die andere Frage. Und jeder, der es macht, will natürlich davon leben und dann bleibt das meistens nicht aus.
Na, es entwickelt sich, also beziehungsweise es entwickelt sich natürlich alles weiter, ne? Das darf man nicht außer Acht lassen und es kommt ja immer mehr dazu, was so aus anderen Kulturen, sag ich mal, hier so rüberschwappt. Ich meine, letztendlich ist das ja eh alles von anderen Kulturen, sage ich mal. Aber es ist natürlich ein stetiger Wachstum. Ne? Und in dem einen Moment war irgendwie das noch gerade in dem anderen Moment ist das gerade. Deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, dass jeder da natürlich erstens natürlich seinen eigenen Stil entwickelt, klar. Aber sich natürlich in sämtlichen Hinsichten weiterentwickelt. Und eben immer noch mehr versucht anzubieten, einfach um das breit gefächerte Feld irgendwann abdecken zu können, sage ich mal. Ja, muss man natürlich immer mal schauen, was einem selbst so liegt. Ist denn, ich sag mal, Tattoo-Künstler mittlerweile eigentlich ein anerkannter Beruf, beziehungsweise hat man da als solches irgendwie eine Ausbildung mittlerweile oder ist das gerade im Kommen? Oder wie kann man sich das genau vorstellen? Oder würdest du dir wünschen, dass es mittlerweile irgendwie als Ausbildungsberuf gilt?
Aktuell, das habe ich ja schon gesagt, ist es halt denkbar einfach, Tätowierer zu werden. Zumindest vom Gesetz her. Es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Früher war es so, du bist in ein Tattoo-Studio gegangen, weil du dich dafür interessiert hast. Du musstest da erstmal 2-3 Jahre gefühlt, keine Ahnung, wischen, Klo putzen, mithelfen, bevor du das Vertrauen hattest, dass jemand dir gesagt hat, okay Junge, ich weite dich mal in die hohen Künste ein. Und jetzt ist es halt so, viele kommen auch und fragen mal nach, ob sowas möglich wäre, bringen ihre Zeichenmappe mit. Also es gibt halt auch viele gute Studios, die sagen, nee, wir haben dafür keine Kapazität, keine Zeit. Es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Es gibt natürlich solche Leute, die damit ihr Geld verdienen wollen und sich Tattoo-Akademie schimpfen. Was man davon hält, ist halt fragwürdig, weil man nicht in einer Woche oder nach einem Scheißseminar, was eine Woche geht oder 3 Tage oder was auch immer, und ein Kackzertifikat von irgendwem kriegt, dann Tätowierer ist. Das ist halt Schwachsinn. Also ich kann mir natürlich 10 Zertifikate bei mir in den Laden hängen, das heißt aber nicht, dass ich tätowieren kann, sondern es sind immer die Arbeiten, die ich am Ende mache, ausschlaggebend. Das sollte zumindest für den Kunden das Wichtigste sein. Also wenn ihr da 3 Zertifikate aus einer Tattoo-Akademie seht, dann heißt das nicht, dass derjenige tätowieren kann. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich niemals ein Ausbildungsberuf werden können, weil es einfach zu teuer ist. Ich glaube, in Deutschland kostet es um die, jetzt muss ich lügen, ich glaube 30 Millionen, 40 Millionen, bevor du einen Beruf zum Ausbildungsberuf machen kannst, weil da halt viel dran hängt. Du brauchst Lehrer, du brauchst Schulen, du brauchst Standorte, wo du das ausbildest und das ist jetzt der Knackpunkt, du brauchst danach einen Arbeitsmarkt, der überhaupt vorhanden ist, um zum Beispiel im Jahr 1000 ausgebildete Tätowierer überhaupt einen Job zu verschaffen. Und solange das nicht da ist, und das wird wahrscheinlich nie da sein, kannst du daraus keinen Ausbildungsberuf machen. Was ich mir aber wünschen würde, dass der Berufszugang erschwert wird, dass zum Beispiel heißt, hey, wenn du Tätowierer werden möchtest, dann möchtest du doch bitte vorher ein Seminar über Hygiene, Sterilisation, was auch immer besucht haben. So kleine Hindernisse zumindest, wo die Leute erstmal Stunden und Wochenenden investieren müssen, um es überhaupt zu bekommen. Aktuell ist es halt tatsächlich einfach so, du gehst zum Gewerbeamt, sagst, ich möchte ein Gewerbe öffnen als Tätowierer, packst sie nach Landkreis 30 bis 50 Euro hin und dann bist du Tätowierer, herzlichen Glückwunsch. Und das ist halt das große Problem und deswegen ist halt auch so viel Mist dabei. Und ja, also so eine richtige Ausbildung gibt es nichts. Gibt es nicht. Früher, so zu der Zeit, wo glaube ich, mein Chef gelernt hat, war es wahrscheinlich noch so, stellst eine Harley vor den Laden und dann haben sie es dir gezeigt. Aber mittlerweile, ja, ist schwierig.
Na gut, ich meine, letztendlich natürlich muss da Geld in die Hand genommen werden, um eben diverse Sachen zu gewährleisten. Ich meine, jeder Beruf hat ja entsetzlicherweise mal klein angefangen. Aber ich denke, dass halt genau die Punkte, die du angesprochen hast, eben diese ganzen Schulungen, Hygienemaßnahmen etc. pp., halt so ein bisschen strenger bewacht werden oder dass viele damit anfangen würden, wenn man das Ganze eben so ein bisschen, so ein bisschen aus der Nische zieht und daraus einen Ausbildungsberuf macht, einfach weil dann natürlich mehr Leute drauf gucken würden. Das heißt, diverse, nennen wir es, Hinterzimmerstudios in Pferdeställen oder so, so ganz, ganz schroff gesagt, würden halt dadurch dezimiert werden und somit würde man sich eben wahrscheinlich viel, viel Unkosten und Mühe sparen. Deswegen, ich meine, vielleicht haben wir ja irgendwann mal das Glück, dass irgendjemand sagt, ach ja, wir boxen das jetzt auf Biegen und Brechen durch oder so. Aber ich denke, das ist vermutlich noch eine Sache von Jahren, oder?
Ja, also wie gesagt, wenn überhaupt, es gibt natürlich Leute, die sich dafür engagieren. Es gibt Tattoo-Verbände. Es gibt 3 oder 4 große Tattoo-Verbände, die sich natürlich für sowas einsetzen, die auch im Bundestag tatsächlich manchmal mit dabei sitzen und die Politiker dahingehend beraten. Aber wie gesagt, dass es ein reiner Ausbildungsberuf wird, glaube ich nicht. Da ist wahrscheinlich auch die Szene an sich ein bisschen gespalten, weil es soll ja auch kein absoluter Mainstream werden. Tattoo ist halt, also das ist mit die älteste Kunst, die es gibt. Und keine Ahnung, wenn es jetzt tatsächlich jeder machen würde, machen könnte, so wie er will, das wäre vielleicht auch zu viel. Das ist schwierig, weil man ja auch, weil auch nicht jeder sich tätowieren lässt. Ja, das ist in anderen Berufszweigen anders. Aber bei uns ist es halt schwierig. Ein paar Richtlinien wären cool, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Ausbildungsberuf sehe ich nicht, weil das zu schwer umzusetzen ist. Weil wer will am Ende beurteilen, ob deine Arbeit jetzt, dein Gesellenstück, tätowiermäßig gut ist? Man müsste wahrscheinlich Fachrichtungen einführen, Weil der eine ja, weil es ja so viele verschiedene Stile gibt, das ist ja auch eine Kunstsache. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist. Man könnte maximal das Handwerk bewerten, was derjenige kann, aber das Künstlerische wird wahrscheinlich eher schwierig und deswegen denke ich, dass das mit dem Ausbildungsberuf sehr grenzwertig wird.
Wie stehst du denn zur Akzeptanz in puncto Tattoo? Es ist ja tatsächlich hier und da immer noch negativ behaftet und viele Berufe sagen dann so, ja, nee, also irgendwie jemand tätowiert ist, den stelle ich jetzt nicht ein, einfach weil es irgendwie den Kundenstamm nicht passt oder weil es den Kunden gibt, die sagen, nee, zu einem Tätowierten würde ich tatsächlich nicht gehen. Siehst du das tatsächlich, dass du sagst, so, ja, ist halt tatsächlich nicht zu ändern, das gehört halt wie eben schon zur aktuellen Zeit oder sagst du, naja, es könnte sich ja tatsächlich mehr etablieren, weil es mittlerweile zur Gesellschaft gehört?
Also ich denke, dass das schon mittlerweile mehr akzeptiert wird, allerdings halt nicht in allen Bereichen, dem muss man sich halt immer bewusst sein, also du wirst halt immer Berufe haben, gerade jetzt Beamtentum, Polizei, ja, die immer, also alle meine Kunden, die bei der Polizei sind, sagen immer hier maximal bis zur Ärmelgrenze, Beine sind okay, weil die kann ich immer verdecken, alles andere halt nicht, alles was man sieht funktioniert nicht, ich habe aber auch Leute, die von sich aus sagen, nein, ich möchte das nicht, aufgrund meines Jobs, nicht weil ich es nicht dürfte, aber einfach weil ich es selber nicht möchte, das ist ja auch alles in Ordnung. Du wirst immer an Leute geraten, die das nicht akzeptieren. Das ist halt einfach so. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Also gerade als junger Mensch, wenn man sich tätowieren lässt, viele fangen halt immer an offensichtlichen Stellen, an Unterarm, was auch immer. Ne? Wollen da ihr erstes Tattoo haben oder wollen da große Tattoos haben, weil sie es halt als erstes zeigen können. Gerade denen sollte man aber im Zuge des Beratungsgesprächs auch sagen, dass sie damit eventuell mal später tatsächlich auch im Job Probleme kriegen könnten. Ja, das ist halt einfach so. Viele sagen, ja, ich habe meine Ausbildung schon, ich habe mit meinem Chef gesprochen, ist alles gut. Aber da muss man halt auch sehr ehrlich sein und sagen, ja, das stimmt, aber denke bitte dran, du wirst nicht dein Leben lang bei diesem einen Chef bleiben. Du kannst doch mal einen anderen kriegen oder kriegst vielleicht mal deinen Traumjob angeboten und dir wird niemand ins Gesicht sagen, dass es daran liegt. Aber insgeheim weiß es vielleicht, dass es daran lag. Und das wäre natürlich absolut fatal. Das sollte natürlich nicht so sein, aber das kann halt leider immer passieren. Auch ich habe mir früh meine Unterarme tätowieren lassen und habe immer gesagt, ja, ich arbeite in der Industrie, da interessiert es keinen, da war ich auch Führungskraft, ist völlig egal, das mag sein. Das hätte aber auch anders passieren können, keine Ahnung, vielleicht hätte ich schon mal Bock gehabt, Bankier zu werden oder sowas und dann wäre es schon wieder schwierig geworden. Ja, das weiß man halt immer nicht, aber ja, da muss man sich dann, wenn es halt so ist, mit arrangieren können, muss man halt immer langes Hemd tragen. Ist schwierig. Also meine Großeltern zum Beispiel, der eine Teil hat gesagt, ich finde Tattoos richtig cool. Der andere Teil hat gesagt, um Gottes Willen, wenn du das machst, seitdem habe ich nie wieder Geld zu Weihnachten bekommen, weil ich hätte für Tattoos ausgeben können. Ne, so war es halt wirklich. Dass ich andere tätowiere, ist in Ordnung. Oder dass ich mich selber tätowieren lasse, ist nicht in Ordnung. Ja? Naja, das ist halt einfach so. Ja, das wird sich vielleicht noch bessern. Es wird halt sicherlich auch immer mehr werden. Aber du wirst es halt nie komplett... Ja, du wirst halt nie eine komplette Akzeptanz haben, aber das ist ja mit allen Sachen so.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, zu 100% akzeptiert werden wird es wahrscheinlich nie. Aber ich denke natürlich, dass wenn es irgendwann mal so ein Generationswechsel gibt, sage ich mal, so in verschiedenen Bereichen, ne? Ich sag mal, wenn jetzt so unsere Altersklasse irgendwann mal mehr das Sagen hat, so blöd das auch klingt, dass es halt dazugehört, weil früher war sowas natürlich so ein bisschen verpönt. Es hatte irgendwie irgendwelche speziellen Negativbehaftungen. Aber ich meine, mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, dass, ich weiß nicht, wenn du irgendwo anfängst und dein Chef ist vielleicht gerade so alt wie du oder lass ihn 3-4 Jahre älter sein, dass er dann schon sagt, du pass auf, ich habe jetzt per se nichts dagegen, aber wenn du welche hast oder du hast ein Piercing, tu mir einen Gefallen, nimm es auf der Arbeit raus oder pack dir einen transparenten Stecker rein oder keine Ahnung, Schmink ist über oder weiß der Fuchs, so dass halt die ältere Gesellschaft der Kunden sich dahingehend nicht echauffieren kann und sagen kann, nee, also solange der hier arbeitet, komme ich nicht mehr zu ihnen. Was, je nachdem, was die Zeit halt bringt, ne? Wir hatten uns vorhin so ein bisschen über Cons, Messen etc. unterhalten und ich meine, mittlerweile gibt es ja auch schon seit etlichen Jahren auch Tattoo-Messen. Wie stehst du dazu? Bist du selbst auf Tattoo-Messen unterwegs, ob nun als Besucher oder eben auch, ich sag mal, als Händler oder als Standinhaber? Und denkst du, dass Tattoo-Messen wichtig für die Branche sind? Also sagst du so, ohne Tattoo-Messe wäre das tatsächlich alles gar nicht so, wie es jetzt ist? Oder sagst du, letztendlich ist es ein nettes es ist ein nettes Schmankerl, sage ich mal, so eine nette Dazugabe, aber du wärst jetzt auch nicht böse, wenn es die nicht gäbe.
Ja, ist schwierig. Also ich war tatsächlich selber aktiv, erst auf einer, das war auch hier in Magdeburg, vor 2 Jahren. Wir haben uns tatsächlich als Laden immer so ein bisschen dagegen gesträubt, da weiter mitzumachen, weil einfach ja die Organisation und so dem, also unserem Laden in Harbor quasi nicht mehr so gefallen hat. Da waren vielleicht auch persönliche Dispute dabei. Also diese großen Tattoo-Conventions, die es gibt, die zum Beispiel von Randy Engelhardt ausgerichtet werden und so weiter, die sind natürlich cool, weil da natürlich die Creme de la Creme der Tattoo-Szene da ist. Also auch als Gast, wenn man da jetzt hingeht, also als Besucher, finde ich das immer sehr interessant. Das macht auch Spaß, das ist auch ziemlich cool. Allerdings denke ich, dass das mittlerweile ein bisschen anders ist, als es früher war. Also früher war es so, zu der Zeit, wo mein Chef noch richtig aktiv war, da gab es ja auch erstmal diese Vernetzung übers Internet nicht und es gab nicht so viele Tattoo-Studios, wie es heute gibt. Das heißt, wenn du dir halt einen Namen gemacht hast und richtig gute Arbeit gemacht hast und du bist mal nach Bayern zu einer Convention gefahren und hast dann mal die Leute auf die Bühne geschickt mit einem krassen Rückenbild, dann haben die Leute, dass sie sehen, die sagen, geil, wo kommt der? Magdeburg. Okay, ich fahre von München nach Magdeburg, lass mich da tätowieren. Mittlerweile ist es aber so, dass du wahrscheinlich auf einer Tattoo-Convention, wenn du jetzt nicht wirklich der Ausnahmekünstler und den Namen schlechthin hast, dann ziehst du sowieso die Leute bundesweit oder auch vielleicht europaweit, was auch immer. Aber wenn du jetzt der kleine Hans um die Ecke bist, der vielleicht gute Tattoos macht, aber halt irgendwo aus dem Norden kommst und der andere kommt aus dem Süden, er wird wahrscheinlich nicht bis in den Norden zu dir fahren, weil die Dichte an Tätowierern einfach so groß ist und auch die Dichte an guten Tätowierern mittlerweile so groß ist, dass die Leute vielleicht jetzt über eine Convention nicht mehr so viel reisen. Also wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die, wenn wir zum Beispiel in Magdeburg auf der Con sind, die dann zu uns kommen, das sind halt die Leute, die sowieso zu uns kommen. Da kommen vielleicht 1, 2 mit dazu, okay, aber die werden vielleicht auch durch Zufall zu uns in den Laden getappert. So, und das ist halt immer das Ding, ja, was jetzt zumindest so, also Kundenakquise ist so, finde ich jetzt zumindest persönlich. Früher war es Connection, du hast Connections geschlossen, hast Aftershow-Party danach gehabt und hast mit den Leuten gefeiert, hast andere Tätowierer kennengelernt, hast dich unterhalten über neue Sachen, was auch immer. Das ist sicherlich ziemlich cool, das wird jetzt auch noch so sein. Allerdings denke ich, dass mittlerweile, gerade auf den großen Tattoo-Conventions, wo halt die Großen sich sowieso untereinander kennen, die machen auch ihr Ding untereinander und ich denke, dass man da als, ich sag mal, kleines Licht da einen schweren Zugang zu hat. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und mich großartig über irgendwas mit zum Beispiel in die Engelhardt unterhalten will, ich weiß nicht, ob da eine großartige Konversation zustande kommen würde. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Könnte mir auch vorstellen, dass es halt nicht so ist. Und deswegen ist es halt schwierig, da so einzutauchen. Weil ich glaube auch, dass es in der Tattoo-Szene mittlerweile leider so ist, dass du halt auch natürlich viele Ego-Charaktere hast, die halt natürlich immer von sich denken, dass sie die Größten und Besten sind und vielleicht sowas dann halt auch gar nicht wollen oder dass halt immer ziemlich schwierig ist, untereinander vernünftig zu kommunizieren. Ich persönlich verstehe das nicht. Ich finde immer, dass jeder voneinander lernen kann, dass alle voneinander profitieren könnten mit Wissen und so weiter, aber ich glaube, da hat immer jeder Angst um seine 5 Mark, die ihm dann am Ende in der Tasche fehlen könnten. Das ist, ja, es ist halt auch zu einem Geschäft geworden, was lukrativ ist. Klar, wir leben alle nicht von Luft und Liebe, wir wollen auch alle unser Geld damit verdienen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Gedanke, das ist ja, es ist ja halt auch eine besondere Szene und es ist ja auch ein Privileg, dass wir das machen dürfen und dass man sich da untereinander nicht, vielleicht nicht immer so grün ist, das ist halt schade. Also ich finde es schade, aus was auch immer für Gründen. Keine Ahnung, man schafft es auch wahrscheinlich einfach nicht, sich mal an den Tisch zu setzen, um mal jetzt chillen, Bier zu trinken und einfach mal so über Tattoo-Kram ganz locker zu sprechen. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da aber auch selber nicht so krass in der Szene drin und spreche gerade absoluten Müll aus und bei anderen ist es halt so, aber das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Also selbst wenn ich jetzt mich woanders tätowieren lasse, versuche ich immer ein bisschen da was zu connecten, aber man merkt halt, dass da jetzt mehr als die Tattoo-Session ist halt oft nicht drin, selbst wenn du da schon 20 Mal warst. Ja, keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen schade.
Was gibst du denn jedem mit auf den Weg, der mit dem Gedanken spielt, ich will Tattoo-Künstler werden? Also so deine Empfehlung vielleicht gerade auch, weil du noch nicht so lange dabei bist, was legst du jedem ans Herz, der darüber nachdenkt?
Also man sollte auf jeden Fall wahrscheinlich die zeichnerische Voraussetzung erfüllen. Zeichnerische Voraussetzung bedeutet, dass man sich seinen Applaus nicht nur bei Oma und Opa am Kaffeetisch holt, weil seine Verwandten und Eltern werden nicht immer die beste, objektivste Meinung dazu haben oder werden halt wahrscheinlich immer sagen, es ist toll, sondern man sollte halt das wirklich ernsthaft reflektieren, wie gut die Zeichen-Skills sind. Das ist halt eigentlich Grundvoraussetzung. Wenn ich nicht zeichnen kann, dann wird es halt sehr schwierig. Ja, das sollte auf jeden Fall da sein, egal welcher Stil. Ja, das spielt keine Rolle. Jeder muss, dass das Wichtigste ist beim Zeichnen wahrscheinlich erstmal Verständnis von Licht und Schatten. So die Basics, Perspektiven und. Form sollte man vielleicht erkennen. Und dann, wie man das in seinen eigenen Zeichenstil umwandelt, ist ja dann jedem selbst überlassen. Ja, das ist Grundvoraussetzung. Und eine gehörige Portion Ehrgeiz. Also es muss einem klar sein, wie hart es ist und man muss arbeiten können. Also wenn ich eine faule Sau bin, dann wird es nichts. Es wird einfach nichts, weil man jeden Tag an sich arbeiten muss. Man muss jeden Tag besser werden. Man muss so Pleiten verarbeiten können. Jetzt nicht unbedingt Pleiten, wo jetzt, wenn du schon tätowiert hast, der Kunde sagt, ach Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Sondern man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass man sagt, okay, ist gut geworden, aber wenn ich mir jetzt so im Nachhinein auch ein Bild davon angucke, da oben die Ecke, da hätte ich das vielleicht doch nochmal anders oder so im Nachhinein drauf gesagt, so ein, zwei Sachen hätte ich vielleicht auch noch anders oder besser machen können. So sollte aber auch immer der Anspruch sein. Also man sollte natürlich nie hundertprozentig zufrieden sein, dass der Kunde hundertprozentig zufrieden sein soll, das ist keine Frage, das sind die Leute auch. Aber so selbst mit diesem künstlerischen Aspekt da ranzugehen und auch mit dieser Sicht zu sagen, okay, nächstes Mal mache ich das und das anders. Jetzt habe ich mal so und so versucht, die Linien zu machen. Nächstes Mal versuche ich es mal so und so, weil ich glaube, dass das noch ein bisschen dynamischer aussieht oder was auch immer. Dass man halt nicht stehen bleibt und nach 3 Jahren sagt oder nach 4 Jahren, 5 Jahren, selbst nach 10 Jahren sollte man nicht sagen, jetzt bin ich ja an einem Stand, wo ich hier der Beste bin oder wo es halt reicht. Also wenn man stehen bleibt, hat man, glaube ich, verloren. Und du musst halt tatsächlich im Kopf gefestigt sein und mit diesen Höhen und Tiefen klarkommen. Ansonsten fällst du, glaube ich, in ein Loch, wo du nicht mehr so schnell rauskommst oder wo du halt dann einfach abbrichst. Also tatsächlich habe ich es schon erlebt, dass Leute bei uns sich beworben haben, 2 Tage am Zeichentisch gesessen haben und auf einmal angefangen haben zu heulen, weil sie gesagt haben, ich komme mit dem Druck nicht klar. Und ich denke mir so, was hast du für einen Druck? Du sitzt ja seit 2 Tagen, sollst, keine Ahnung, jetzt gerade eine Rose malen oder was auch immer. Da ist kein Druck hinter, weil es geht halt noch um nichts. Es ist nichts fest oder irgendwas. Du bist gerade am zweiten Tag hier und die Leute brechen schon zusammen. Und dann denke ich mir mal, Leute, was ist mit euch los? Ja, also kein Job ist einfach und in jedem Job muss man hart arbeiten. Man darf halt hier nur nicht vergessen, es darf einem eigentlich kein Fehler unterlaufen. Also man sollte jeden Tag 150% geben. Und die kann man, glaube ich, nur geben, wenn man es lebt und liebt. Und es halt nicht als Standardjob betrachtet. Und das ist halt wichtig. Ja, und das halt Tätowieren schon. Ja, das ist halt ein Privileg, sowas machen zu dürfen. Ja, du verzierst jemanden für den Rest seines Lebens, den Rest seines Lebens. Und das vergessen viele, glaube ich, auch, die sich tätowieren lassen, die sollten immer dran denken, ein Tattoo hast du im Normalfall wirklich dein ganzes Leben lang. Es sei denn, lässt dir lasern, aber wir gehen mal davon aus, das machst du nicht. Also den Rest deines Lebens muss das passen. Und das musst du dir halt auch als Tätowierer bewusst sein, dass du da gerade jemanden für immer was drauf tätowierst. Und das sollte halt immer im Fokus stehen, das sollte man auch nie vergessen. Ja. Also das ist auch nicht mehr, glaube ich, so ein Halligalli-Drecksau-Fest, wie es früher war, vor 20, 30 Jahren, ja, wo sie alle noch nebenbei gesoffen haben, der Kunde und der Tätowierer, ja, wo das alles noch so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig war. Das ist jetzt halt mittlerweile auch eine krasse Kunstform geworden. Und es gibt auch viele Leute, die sich nicht nur als Dienstleister betiteln, sondern halt auch wirklich als Künstler. Und wo ich aber auch sagen muss, die Sachen, die machen, alter Vater, das ist schon hohe Kunst, das ist schon geil, was die Leute machen und was sie können. Also, ja, das, und die machen es halt aber auch mit Leidenschaft und Inbrunst, ne? Und so sollte es eigentlich auch sein.
Ich denke, das waren jetzt tatsächlich sehr, sehr schöne Abschlussworte an dieser Stelle. Ich bin soweit tatsächlich mit meinem Fragenkatalog durch. Ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir, dass du das gemacht hast, dass ich da sein darf und dass wir jetzt irgendwie doch einige Minuten tatsächlich sehr intensiv darüber geschnackt haben. Dann natürlich auch ein großes Dankeschön an die Hörer fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von Kevin sehen möchtet natürlich und ihn nicht nur hören, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, Eastside Tattoo. Dort findet ihr dann natürlich auch seine Werke und darunter natürlich auch die Verlinkungen zu seinem Account. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.